Und schönen guten Morgen. Bin dankbar, mal wieder hier zu sein. Ich bin nicht bloß hier, wenn ich mal hier vorne stehe, sondern dazu habe ich es sogar schon ab und an mal geschafft, tatsächlich da zu sein und einfach in der Mitte zu sitzen. Aber äußerst selten. Bin sehr viel unterwegs. Der Markus Knoblauch hat mich gebeten, kurz ein bisschen was noch zu sagen. Meine Frau und ich gehen einen neuen Weg. Ab Mai kommenden Jahres werden wir Bodenseehof verlassen und ich werde die Leiterschaft dort abgeben und wir werden dann nach Serbien gehen und werden dort in Serbien mit Romas arbeiten, Gemeindebau und mit serbischen Serben, die mit Drogen Probleme haben oder hatten, und mit denen zusammen wollen wir so Jüngerschaft leben, Gemeindebau betreiben. Wir fühlen so einen Ruf in unserem Leben, einfach nochmal einen neuen Schritt zu gehen. Und das sind wir extrem dankbar auch dafür, auch wenn es dann alles mit Zittern und Zagen, und gerade wenn man solche Lieder singt, Vater, ich will dir danken, und dann merken wir doch, wie wir dann plötzlich uns dann auch unsere Gedanken machen und dann gar nicht mehr ans Danken denken, sondern nur noch an unsere Gedanken denken und unsere Gedanken uns dann einholen, wie wird es alles werden, wie soll das alles werden. Und aber das ist ein bisschen so unser Weg. Wir gehen mit einer Organisation, die heißt Hilfe für Brüder, und wir sind da sehr dankbar dafür. Wir haben schon 12 Jahre lang jetzt knapp Kontakt nach Serbien, und für uns standen ein bisschen so an einem Scheideweg, meine Frau und ich, und sagten, entweder gehen wir ganz in dieses Land oder wir lassen diese Arbeit dort eigentlich. Ich bin jetzt nicht so der Vertreter von, ich gehe mal dahin und bringe mal ein bisschen was und dann gehe ich wieder weg, sondern ich bin eher ein Vertreter davon, dann, wenn Jesus uns sendet, dann sendet er uns. Und dann lässt er uns auch unter diesen Leuten leben. Und das merkt man auch, letztendlich bringt es nur was, wirklich, wenn ich die Sprache spreche, wenn ich die Kultur ein bisschen verstehe, wenn ich unter diesen Menschen einfach bin und ihr Wohl und Wehe teile. Deswegen ist ja Gott auch Mensch geworden. Und nicht bloß so partiell Mensch geworden und sagte, ich komme mal eine Woche zu euch und dann checke ich wieder aus von diesem Planeten und dann komme ich ab und an, schaue ich mal vorbei, guck mal, wie es euch so geht. Und versucht dann in eurer Landessprache euch zu erreichen, und dann gehe ich wieder. Wenn ihr ein bisschen Hilfe braucht, Kleidung, Lebkuchen und solche Sachen, bringe ich die auch vorbei. Gell? Ich mache das ein bisschen so verständlich, denke ich. Und das war immer so in unserem Herzen, letztendlich nochmal mit Menschen zu arbeiten, die einfach nicht die Chance haben, das Evangelium so zu hören oder in so einer Breite zu hören, wie es zum Beispiel in Deutschland der Fall ist. Ja, Deutschland ist ein bedürftiges Land, das stimmt, aber wenn sich alle aufmachen würden in Deutschland, die das Evangelium kennen, dann wären wir gar nicht so bedürftig. Das ist einfach so. Also von daher gibt es jede Menge Möglichkeiten, bei uns gibt es jede Menge Quellen, von denen ich zehren kann. Ich kann in einen christlichen Buchladen gehen und kann mir Bücher kaufen, die kann ich verteilen und und. Ich meine, das muss ich jetzt nicht ausführen. Es ist so, und es war dann ein bisschen einfach in unserem Herzen drin. Wir hatten Anfragen gehabt, in der Gefängnisarbeit einzusteigen oder in der Arbeit mit Drogensüchtigen in Deutschland. Und dann merkt man, dass Jesus wirklich an unserem Herzen nochmal rüttelt und sagt, ich möchte euch weiterleiten. Nicht die Frage, war das jetzt alles? Die stellt uns Jesus ja nicht, diese Frage. Sondern einfach, ich will euch weiterleiten. Und jetzt dürfen wir ab kommendem Jahr im Mai dann diesen Dienst machen, nach Serbien gehen. Sind einfach gespannt, wir werden die ersten beiden Jahre ein bisschen hin und her pendeln, wenn es in der Zeit gerade ums Sprache studieren geht, und werden noch einige Sachen auch in Deutschland machen in dieser Zeit, mit dem Ziel, dass wir dann ganz im Land leben werden. Einfach sehen, wie sich es entwickelt auch dort in dem Land selbst und. Also so, Dankeschön, jetzt habe ich das ein bisschen ausgeführt, preis den Herrn. Ne? Und wir dachten, wir möchten präventive Arbeit machen, bevor die Menschen alle hier rüberkommen und irgendwo in der Fußgängerzone knien und betteln, wollen wir ihnen helfen, einfach in ihrem Land das Evangelium zu hören. Und in ihrem Land zu erfahren, dass sie vor Gott wirklich einen Wert haben. Und dass durch das Blut Jesu sich nicht alles verändert im Leben, nicht die Lebensumstände unbedingt, aber die Sicht auf die Lebensumstände. Es werden sich nicht die Herausforderungen ändern im Leben, aber die Sicht auf die Herausforderungen, die wird sich verändern. Weil ich plötzlich sehen darf, dass ich nicht in der Hand des Schicksals liege und in der Hand des Zufalls und in der Hand von irgendwelchen politischen Leitern in dieser Welt, sondern ich liege in der Hand des lebendigen Gottes und nichts Größeres gibt es. Für den, der reich ist und für den, der arm ist. Für den, der krank ist und für den, der gesund ist. Für den, der meint, dass er intelligent ist und für den, der meint, dass er nicht intelligent ist. Es gibt nichts Größeres, als das wissen zu dürfen. Dass mein Leben in der Hand des lebendigen Gottes liegt. Dass ich zurückkomme zu meinem Schöpfer. Und das wollen wir so gern, das diesen Menschen weitergeben. Und es ist ja eine Frage, was man will, und die eine Sache ist, was man soll. Und wir wissen, dass wir es wollen und dass wir es sollen. Und das ist, preis den Herrn. Das ist klasse. Ja, ich möchte uns in den Text heute Morgen reinführen ein bisschen. Wer zwei Texte so behandeln, mit dem Anfang Lukas Kapitel 18, Verse 1 bis 8. Lukas Kapitel 18, Verse 1 bis 8. Und wir lesen, er sagte ihnen, wer Jesus Christus sagte ihnen. Ein Gleichnis, um ihnen zu zeigen, dass es nötig ist, alle Zeit zu beten und nicht nachlässig zu werden. Also es wird auch beschrieben, warum Jesus das erklärt hat, dieses Gleichnis gegeben hat. Und er sprach, es war ein Richter in einer Stadt, der Gott nicht fürchtete und sich vor keinem Menschen scheute. Es war aber eine Witwe in jener Stadt, die kam zu ihm und sprach, schaffe mir Recht gegenüber meinem Widersacher. Und er wollte lange nicht. Danach aber sprach er bei sich selbst, wenn ich auch Gott nicht fürchte und mich vor keinem Menschen scheue, so will ich dennoch, weil mir diese Witwe Mühe macht, ihr Recht schaffen, damit sie nicht unaufhörlich kommt und mich plagt. Und der Herr sprach, hört, was der ungerechte Richter sagt. Und jetzt bringt Jesus einen Vergleich. Gott aber würde nicht seinen Auserwählten Recht schaffen, die Tag und Nacht zu ihm rufen, wenn er auch lange zuwartet mit ihnen. Also es ist auch so ein Warten eingeplant, manchmal im Leben. Also das wird schon werden, könnte man so sagen. Wenn du, die Frage ist nur, ob du ein Auserwählter Gottes bist. Das ist die einzige Frage, die beantwortet werden muss. Alles andere ist in dieser Frage enthalten, die ist schon längst beantwortet. Das ist alles, was der Mensch wissen muss. Alles wissen muss, zählt dieses Blut Jesu wirklich für mich? Zählt sein Leib tatsächlich für mich? Ist mein Hauptproblem geklärt? Das Problem schlechthin geklärt? Meine Sünde? Meine Trennung vom lebendigen Gott? Das ist alles, was beantwortet werden muss. Von dem spricht Jesus? Weil das sind die Auserwählten. Das sind die, die berufen sind. Und zu denen spricht Jesus und sagt, schaut mal, ihr Lieben, sollte Gott nicht. Und er nimmt in so einem krassen Gegensatz diesen ungerechten Richter. Und Gott ist ja kein ungerechter Richter. Und ich denke schon, dass die Jünger die Ohren gespitzt haben und sagten, Und ich kann mir vorstellen, dass Jesus natürlich unter seinen Jüngern war, ja unter seinen Jüngern, und da war auch manchmal garantiert dieses Gebrummel und Gemurmel und Gemecker, und wir wissen auch nicht so ganz genau, wie das alles werden soll und wo das alles noch hinführt. Und da waren ja auch welche dabei, die haben das jetzt erwartet, dass er endlich mal durchgreift, endlich mal so eine politische Revolution zündet. Die allerwenigsten haben sie wirklich verstanden, die Sendung von Jesus. Die allerwenigsten. Und Jesus spricht es hinein und sagt, Leute, schau doch mal, er wird doch seinen Auserwählten Recht schaffen, oder? Und er spricht natürlich in eine Gesellschaft hinein, die verstanden ist, die langen Geschichten auch von Israel. Ich habe gestern Abend bei den Mitarbeitern so Weihnachtsessen, haben wir noch ein bisschen drüber gesprochen. Gott sagt im 4. Buch Mose, Leute, der Arm des Herrn ist doch nicht zu kurz. Ist doch nicht zu kurz. Habt ihr einmal in eurem Leben erlebt, dass der Arm des Herrn zu kurz ist? Also mit anderen Worten, ihr Volk Israel, seid ihr einmal in eurem Leben zu kurz gekommen. Und die konnten nur die Antwort geben, nein. Meine ewigen Meckerer, die konnten immer sagen ja. Weil die haben sich ja immer verglichen mit denen, die alle irgendwie anders lebten. Aber die wirklich klar gedacht haben, die es tatsächlich bewogen haben im Herzen, was ist denn geschehen eigentlich, diese hunderte von Jahren in unserem Volk, die mussten sagen, nö, wir sind nie zu kurz gekommen, nie. Es ist überhaupt ein Wunder, dass wir noch da sind. Und das Abendmahl ist für mich auch immer so ein Zeichen, so ein Punkt, das ist ein Wunder, dass wir überhaupt da sind. Es ist ein Wunder, dass so eine ungerechte Welt überhaupt noch existiert. Es ist ein Wunder, dass es einen Gott gibt, der zuwartet. Nicht, weil er handlungsunfähig ist, sondern weil er immer noch wirbt in seiner Güte und Barmherzigkeit um die letzte, um die Vollzahl, dass die eingeht. Was das auch immer sein mag, die Vollzahl, wie hoch die auch immer sein mag, die Vollzahl, darüber müssen wir uns gar keine Gedanken machen. Wir sollen uns viel mehr Gedanken darüber machen, über diese Gnade, Barmherzigkeit, diese Freundlichkeit. Und eben sagen, Mensch, diese Freundlichkeit, die möchten wir doch niemand anderen vorenthalten. Und Jesus sagt, ich sage euch aber, er wird ihnen schnell Recht schaffen. Sogar schneller noch, als sie eigentlich dachten. Es ist ja manches Mal, ne? Da plagen wir und klagen und dann plötzlich ist schon irgendwas geschehen. Aber vor lauter Klagen und Plagen habe ich das gar nicht gesehen. Das sehe ich gar nicht. Ich sehe das Gute gar nicht. Das sehe ich überhaupt nicht, dass Gott gehandelt hat. Und von dem spricht Jesus, als ich glaube, ganz, ganz klares Erleben auch mit seinen Jüngern, mit den Menschen um sich herum. Viel Plage und Klage, ach. Doch wenn der Sohn des Menschen kommen wird, und das ist jetzt die Frage, sagt Jesus, das ist eigentlich, was ich wirklich suche. Wenn der Sohn des Menschen kommen wird, Advent, ihr Lieben, Wiederkunft, nicht bloß kuschelige Kerzen anzünden und ein paar Gutzle essen und einen Zimtstern-Tee trinken, die Wiederkunft, ich komme zurück. Und Jesus spricht davon, was er eigentlich sucht, wenn er zurückkommt. Wird er auch den Glauben finden auf Erden? Das ist die Frage. Wird er auch den Glauben finden auf Erden? Der Glaube, verglichen mit dieser Witwe zum Beispiel, der Menschen, Auserwählte, anhaltend beten lässt. Weil der Vater im Himmel handelt, weil es mein Vater ist. Der kann gar nicht anders. Der handelt. Der Glaube, dass Gott im Regimente sitzt. Der Glaube, dass er mein Fundament ist. Der Glaube, dass das Blut und der Leib Christi reicht. Ein für alle Mal. Dass ich erlöst bin durch das. Wird er diesen Glauben finden, das ist die Frage. Und dieses Gleichnis ist ausgelegt worden von einer Person, irgendwo in Deutschland, eine bekannte Person, braucht mich hinterher gar nicht fragen, wer diese Person war, sage ich nicht. Aber eine bekannte Person, die hat dieses Gleichnis ausgelegt auf einen großen Kongress und nannte mit der Überschrift »Seid Nervensägen für Gerechtigkeit«. Und diese Person nahm dann dieses Gleichnis und das fand ich sehr interessant, weil das ist Thema in unserer Zeit, ihr Lieben. Für die allermeisten auch bei uns in der Mitte, während wir heute Morgen hier versammelt sind. Gerechtigkeit für mein eigenes Leben. Gerechtigkeit für diese Welt. Gerechtigkeit. Es ist alles so ungerecht in dieser Welt. Die Noten sind ungerecht, die ich bekomme. Ne? Das Gehalt ist ungerecht, das ich bekomme. Ich bin geblitzt worden, das ist auch ungerecht. Das ist alles ungerecht. Die Verteilung der Güter ist ungerecht. Ich werde ungerecht behandelt. Frauen sitzen heute Morgen hier und sagten, jawohl, ich würde auch mal gern endlich mal ein bisschen Das auch, wir bräuchten auch eine Quote. Und wir lachen drüber, nur leben wir in so einer Gesellschaft, die so lebt. Und deswegen wisst ihr, wir sind von außen ja umspült, wir sind ja nicht herausgenommen aus dieser Welt. Und das kommt auch, das wirkt in unserem Herzen, das, was wir ständig hören, mit dem wir ständig uns auseinandersetzen, mit dem auch Politik gemacht wird. Meine Eltern können sich auch mal ein bisschen verändern, die können auch mal ein bisschen moderner werden. Sind auch immer so ungerecht. Ich muss immer um 10 daheim sein, die anderen, die können bis morgens um 2. Die brauchen auch noch am Sonntagmorgen mit dem Gottesdienst sitzen. Und ich muss das machen. Das ganze Leben ist ungerecht. Also das Thema Gerechtigkeit. Und dann natürlich, wir werden ja ausgebreitet, Syrien, Ungerechtigkeit. Afghanistan, Ungerechtigkeit. Ich war in Indien im November, Ungerechtigkeit, bis zum Gehen nicht mehr. In Afrika war ich im Oktober, Ungerechtigkeit, bis zum Gehen nicht mehr. Korruptheit. Und mittlerweile unsere Politiker ja auch. Und irgendwie doch alle ein bisschen. Ist doch da drin. Gerechtigkeit. Und diese Person legte das dann so aus und sagte, wir sollen Nervensägen für Gerechtigkeit sein. Das ist praktisch das ist die Essenz aus diesem Gleichnis. Und ich dachte, interessant, das kommt bestimmt gut an, wenn man darüber spricht. Aber darüber spricht der Jesus gar nicht. Darüber spricht er überhaupt nicht. Er spricht drüber über diese Gewissheit, die Menschen haben dürfen, die gerechtfertigt sind. Gerecht gesprochen durch das Blut von Jesus Christus. Darüber spricht er. Und er spricht letztendlich schon ein bisschen eine kleine Herausforderung auch an seine Leute, die eben gerecht gesprochen sind durch das Blut von Jesus, die ein ungerechtes Leben in den Augen Gottes lebten, gerechtfertigt wurden durch das Blut von Jesus, was eigentlich ein bisschen so eine kleine Herausforderung auch noch für die Jünger. Schaut mal, Leute, was sucht denn der Menschensohn, wenn er wieder zurückkommt? Meint ihr, er sucht Fairtrade? Meint ihr, er sucht die Leute, die bei sich zu Hause die Bohnen, die Kaffeebohnen stehen haben, die alle nur fair eingekauft wurden? Meint ihr, das sucht er? Nee, das sucht er nicht. Das sucht er nicht. Das ist eine Lüge unserer Zeit. Aber das sucht er überhaupt nicht. Er sucht, diesen Glauben sucht er. Das ist der einzige, weil das Einzige ist, was rettet. Dieser Glaube, der auch verändert, komme ich dazu. Ein Missionsleiter sagte, er beklagte diese zunehmende Sprachlosigkeit in dieser Welt. Und er sagte, Menschen, die nehmen ihre Verantwortung als Botschafter der guten Nachricht nicht wahr, die Christen. Christen sollten Mission nicht als privates Hobby einiger weniger sehen. Jeder Christ schulde seinen Nachbarn einen klaren Hinweis auf die Wahrheit Gottes. Fand ich interessant. So, mal gute Gedanke. Advent. Christus kommt zurück. Die, die das Abendmahl mit dem freien Herz nehmen dürfen, die dürfen sich freuen drauf. Aber es gibt so viele Menschen da draußen, die können sich nicht freuen. Für die wird es ein schreckliches Erwachen geben. Und unter Umständen vielleicht, ich weiß ja nicht, aber vielleicht sogar für jemanden, der heute Morgen hier sitzt. Der lebendige Gott kommt zurück und er hält Gericht. Aber die Bibel sagt, Gott hat kein Gefallen am Tod des Sünders. Er hat kein Gefallen dran. Also kann es mir ja auch nicht gefallen, wenn jemand verloren geht in dieser Welt, ihr Lieben. Das kann mir ja gar nicht gefallen, wenn ich ein Kind Gottes bin, wenn ich ein Jesus-Nachfolger bin, gerufen, ein Auserwählter, dann kann es doch mir gar nicht gefallen. Ich kann doch dann gar nicht sagen, recht so, du selbst verdienst. Das kann ich ja gar nicht, weil Gott ja kein Gefallen hat am Todessünde, ihr Lieben. Also ist es ja eigentlich dieser Auftrag, wenn man es mal so nehmen möchte, diese Herausforderung, ist es letztendlich das Leben Jesus selbst. Ich will doch durch euch das in diese Welt hineintragen, dass Menschen zu diesem Glauben finden, der sie rettet, dass ich diesen Glauben finden darf. dass andere diesen Glauben, nennen wir es mal so, diesen Glauben finden dürfen in dieser Welt, in Deutschland und sonst woanders, wo wir uns auch immer bewegen. Also wir sind eigentlich Botschafter an Christi Stadt, sagt der Apostel Paulus, und zwar mit der Botschaft, lasst euch versöhnen mit Gott. Wenn ihr euch manchmal fragt, was ist denn dann euer Auftrag, das ist der Auftrag. Das ist eigentlich die Ungerechtigkeit, wenn man jetzt mal so will, wenn wir als Menschen Jesu anderen Menschen, die verloren sind, diese Botschaft vorenthalten. Das ist ungerecht, ihr Lieben. Es ist ungerecht, wenn ich daran teilnehme, in lauter Freude und sage, Mensch, das ist echt eine Bombensache. Aber ich vorenthalte das ganz bewusst diesen Menschen, die da drüben in dieser Siedlung leben. Das ist ungerecht. Das ist ungerecht. Das sollte ja gerade dazu führen, glaube ich, diese Freude, das ist ein Mensch, das ist ja echt ein Ding. Das ist ja so gewaltig. Das ist so gut. Und es tut so gut, dass ich das wissen darf, dass ich es mit ruhigem Herzen nehmen darf und diese Freiheit habe. Dass diese Freiheit, die muss doch jeder andere auch erfahren. Ob es jetzt jeder annimmt, ist eine andere Frage. Jesus spricht hier nicht darum, dass wir mit weltlichen Mitteln um unser Recht kämpfen. Und das Schöne ist ja eigentlich bei Menschen, die Menschen Jesus sind, die Jesus Nachfolger sind, die gerufen sind durch Jesus, wisst ihr, die müssen ja sich eigentlich gar nicht um sich selbst kümmern. Es bleibt ja auch viel Zeit auf der Strecke, viel Kraft und Energie, indem wir uns oftmals so sehr um uns selbst kümmern. Was wird denn aus mir? Wo bleibe ich denn ab? Wie wird denn das alles werden? Wie sieht denn das alles aus? Da bleibt ja so viel Zeit oft auf der Strecke, indem ich mich ständig um mich selbst drehe und denke, Mensch, wie wird das alles werden? Wie kann das? Psalm 115 sagt, der Herr denkt an uns und er segnet uns. Das heißt eigentlich, sagt der Herr im Psalm 115, du musst gar nicht an dich selbst denken. Ich denke schon an dich. Da ist ja wohl genug an dich gedacht. Also wenn der lebendige Gott an dich denkt, Heinz Spindler, dann musst du dir nicht noch selbst Gedanken über dich selbst machen. Dann hast du eigentlich genug Zeit, an andere zu denken. Wenn du das glauben darfst, dass der lebendige Gott an dich denkt, der übersieht dich auch nicht. Der übersieht dich nicht. Und dann hast du Zeit, an andere zu denken. Also wir haben eigentlich genug Zeit, uns für das Recht einzusetzen, für das Recht, dass jeder etwas hört. Von der freimachenden und rettenden Botschaft Jesu für diese Welt. Jesus sagt in Markus 16, 16, geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium aller Kreaturen. Weil das ist meine Sendung. Weil Gott keinen Gefallen am Tod des Sünders hat. Gott sucht, wenn er zurückkommt, diesen Glauben, der rettet. Diesen Glauben, der ein Herz aufatmen lässt und sagt, was bin ich dankbar, dass dieser mir einst ferne Gott, dieser einst mir Gott, an dem ich gar nicht geglaubt habe, den ich total bestritten habe, den ich verflucht habe, über den ich gelästert habe, dass dieser Gott mir Vater geworden ist. Was bin ich dankbar? Und was bin ich dankbar für diesen Glauben an diesen Gott, von dem der Apostel Paulus schreibt, wenn Gott für uns ist, was mag wider uns sein? Was mag wider uns sein? Höhen, Mächte, Gewalten, die Gemächte, Gewalten in dieser Welt, Leid, Tod, nichts, sagt nichts. Diesen Glauben sucht Jesus. Diesen Glauben. Diese Gewissheit, dieses Vertrauen. Nicht das perfekte Leben, ihr Lieben. Nicht das perfekte Leben, nur dieses Vertrauen. du wirst es schon hinausführen. Mit ein bisschen Leben wirst du schon zum Ende kommen. Du wirst es recht machen. Du wirst es recht führen. Wisst ihr, und das sucht Jesus. Ob bei euch, in eurer Schule, bei euren Schulkollegen, das wird Jesus suchen, Freunde. Das wird Jesus suchen. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. In unserem eigenen Leben, das sucht Jesus. Nicht unsere Selbstgerechtigkeit. Oder was auch immer. Oder unsere Rechtschaffenheit. Unser Recht hinbekommen alles oder alles wissen und was weiß ich, die anderen sind so, ich bin so. Das sucht Jesus alles nicht. Er sucht diesen Glauben. Diesen Glauben. Also es geht um die Gerechtigkeit Gottes unter Gottes Volk. Zuallererst mal. Und David regierte über ganz Israel und verschaffte all seinem Volk Recht und Gerechtigkeit. 2. Samuel 8, Vers 15. Um das geht's, um diese Gerechtigkeit, dass unter seinem Volk Gerechtigkeit herrscht. Und dieses Volk, das lebt ein gerechtes Leben in dieser Welt, ihr lieben Freunde. Es geht darum, dass Menschen eingeladen werden, das, um sich gerecht sprechen zu lassen durch das Blut von Jesus Christus. Es geht nicht darum, zuvorderst, und ich überspitze das jetzt mal, dass wir gerechte Güterverteilung haben in dieser Welt. Das ist eh ein Traum, den werden wir nie, das wird nie so werden, weil es immer am Menschenherzen scheitert. Immer. Immer. Das scheitert an einem Herzen, das nicht von dem gerechten Geist Gottes gelenkt wird. Weil nur der gerechte Gott weiß, alles gerecht zu teilen. Ungerechten Menschen Gerechtigkeit zuteil werden zu lassen. Um das geht's. Ich fand es interessant, dass die Frau Angela Merkel, unsere Bundeskanzlerin und wahrscheinlich jetzt auch wieder Bundeskanzlerin, ne? Immer noch Bundeskanzlerin und wieder Bundeskanzlerin, sie sagte auf einem Jugendtreffen, die Bibel ist kein Buch, mit dem man Politik machen kann. Ne? Das klingt sofort in unseren Ohren und sagen, ja, das stimmt. Aber ich dachte, und das habe ich schon ein paar Mal gesagt, ne, auch zu Vertretern dieser Organisation, bei der so sprach, eigentlich hätte da alle dazu sagen müssen, das stimmt. Aber es ist ein Buch für Politiker. Weil in dem Buch wird von dem Gott gesprochen, der über allen Politikern steht, der alle Regierenden dieser Welt ein- und absetzt. Es ist der, der wirklich regiert. Um darum geht's. Und dass ein Herz von einem Politiker sich verändern lässt durch diesen Gott, wisst ihr, und dann von dem Geist dieses Gottes bewegt, in der Weisheit Gottes, ein Volk versucht zu regieren. Also Gerechtgesprochene wollen der Gerechtigkeit Gottes alleine Raum lassen. Um das geht es letztendlich. Menschen, die gerecht gesprochen sind durch das Blut von Jesus Christus, die dieses Vertrauen haben, diesen Glauben haben. Und diese Menschen, das werden veränderte Menschen sein, weil Jesus sagt in der Versuchungsgeschichte in Matthäus Evangelium Kapitel 4 zum Beispiel, da sprach Jesus zum Satan, hebe dich weg von mir, Satan. Denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm alleine dienen, Matthäus Kapitel 4, Vers 10. Das steht, das ist eigentlich Nachfolge, das ist ein Leben in der Nachfolge. Gerechtes Leben ist ein Leben in der Nachfolge. Menschen, die diesen Glauben haben, von dem Jesus spricht, das sind gerechte Chefs. 100.000-prozentig. Und wenn sie es nicht sind, leben sie nicht in der Nachfolge. Ganz einfach. Weil ich bete diesen einen wahren Gott an. Und deswegen behandle ich die Menschen um mich herum, die diese Gott geschaffen hat, gerecht. Das ist ein ganz einfacher Gedankengang. Wie könnte ich, der ich vom Gerechten, von Gott gerecht gesprochen bin, von seinem Geist geleitet werde, andere Menschen ungerecht behandeln? Das kann ich natürlich schon, also ich auch. aber dann regiert doch nicht dieser Geist Gottes in mir. Dann wird doch gar nichts sichtbar von dem. Also es wird ein verändertes Leben, dieser Glaube, den Jesus sucht, das ist ja das veränderte Leben. Von dem spricht er ja sogar, dieses veränderte Leben, weil ein verändertes Fundament da ist. Das Fundament heißt Jesus Christus. Sein Wort. Veränderte Werte, weil diese Werte kommen ja durch Christus. Das, was wir suchen in dieser Welt, die Gerechtigkeit, die Ausgeglichenheit, die Annahme, das kommt ja durch Jesus Christus. Die Wertigkeit von uns Menschen, das kommt doch durch Jesus Christus. Veränderte Ziele, das wird doch gewirkt durch Jesus Christus, weil Jesus ja nur das sagt, sucht, was dem Vater Ehre bereitet. Das spricht er hier aus in Matthäus 4, Vers 10 und sagt eben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Um das geht's. Das ist das veränderte Leben. Das ist diese veränderte Sehnsucht. Das ist eigentlich, geschieht durch den Geist Gottes, gewirkt in einem Menschenherzen, von dem Jesus hier spricht. Ich suche diesen Glauben. Diesen Glauben. Der dann Mensch auch dazu führt, anhaltet zu beten, dran zu bleiben, weil ich weiß, mein Vater im Himmel hört. Psalm 34. Er schaut vom Himmel herab und er hört das Schreien seiner Gerechten. Er hört. Das ist tief da drin. Er hört. Und er handelt auch. Zu seiner Zeit. Weil sein Arm nicht zu kurz ist. Wir bemühen ja oft, gerade in der Weihnachtszeit, all diese Verse, auch aus Zacharia, nicht durch Heer oder Kraft spricht der Herr, ja? Sondern durch eure Cleverness. Nee, sondern durch meinen Geist. Spricht der Herr. Ihr Lieben, wenn es nur ein Weihnachtsvers ist, dann ist es zu wenig. Das, was Jesus sucht, ist, dass das tagtäglich das Zentrum meines Lebens ist. Durch deinen Geist, Herr, durch deinen Geist, durch deinen Geist, durch deinen Geist. Meine Äpfel wachsen durch deinen Geist, Herr. Natürlich bin ich ein cleverer Obstbauer. Aber durch deinen Geist, durch deinen Geist. Natürlich bin ich ein cleverer Satellitenbauer, aber durch deinen Geist. Das habe ich mir doch nicht selbst erworben. Also es ist tagtäglich unser Leben bewegt. Und das sucht Jesus in dieser Welt. Also es geht nicht darum, um eine gerechte Verteilung der Güter, ein gegen die Reichen, die Heuschrecken und die Steuerhinterzieher. Was soll ich machen, wenn ich vom Geist der ungerechten Welt belebt oder getrieben werde, ihr Lieben? Was kommt dabei heraus? Was mahne ich denn das immer wieder an in dieser Welt? Was soll denn dabei herauskommen, ihr Lieben? Wenn der Geist Gottes nicht regiert, dann kommt nur sowas dabei heraus, was wir eben sehen in dieser Welt und was wir vielleicht selbst manchmal leben. Also es geht auch nicht zuvorderst um die nach weltlichen Vorstellungen gerechte Behandlung von Mann und Frau, Gleichmacherei und Kampf der Geschlechter, worum es auch geht, auch in unseren Wahlen. Es geht um die Gleichwertigkeit, die geschaffen wird durch das Blut von Jesus. Das bist du mir wert. Gerechte Behandlung der Gefühlswelt, Weltsicht einer gefallenen, verlorenen Menschheit, mit dem wir uns alles so beschäftigen. Es geht nicht darum, um eine liberale Bibelauslegung. Es geht auch nicht darum, was ist Menschen und was ist Gottes Wort. Es geht nicht um Abtreibung, Ehescheidung, Gender Mainstreaming, all diese Dinge. Und mit allem, was eben nicht die Gerechtigkeit Gottes widerspiegelt. Und es geht auch nicht darum, dass wir das Wort an unsere Zeit anpassen müssen, ihr Lieben. Nicht, dass wir dieses Wort plötzlich an unsere Zeit anpassen. Ne? Dieses Wort muss passend gemacht werden fürs 21. Jahrhundert. Es geht darum, dass wir lernen, dieses Wort wieder gegen uns selbst zu lesen. Und nicht immer bloß für uns. So Seelenstreicheleinheiten. Es ist nett und es ist wichtig. Gott spricht ja auch Gutes in unser Leben. Aber es geht auch darum, dass dieses Wort uns so bewegt, dass wir dieses Wort in diese Welt hinein, in Gnade und Wahrheit, in unsere Zeit hinein predigen. Es geht darum, dass Menschen verändert werden. Und zwar durch den Glauben an Jesus Christus. Darum geht's. Dass Jesus unsere Gerechtigkeit wird. Gerecht gesprochen durch sein Blut. Und dass Menschen erfüllt werden mit Gottes Gerechtigkeit. Mit seinen Maßstäben. Mit seiner Ethik. Mit seiner Moral. Mit Gottes Handschrift, könnte man so sagen. Ein Reformator, der Johannes Buggenhagen, der sagte, wenn du Jesus kennst, das ist genug, auch wenn du das Übrige nicht weißt. Wenn du Jesus nicht kennst, ist alles nichts, was du kannst und weißt. Wenn du Jesus kennst, das ist genug, auch wenn du das Übrige nicht weißt. Wenn du Jesus nicht kennst, ist alles nichts, was du auch kennst und weißt. Es ist alles nichts. Und diesen Glauben sucht Jesus, ihr Lieben, in dieser Welt. Und Apostel Paulus, der wurde dann so bewegt davon, dass er sagte eben, wozu es sich eigentlich lohnt, Nervensägen zu sein. Wirklich Nervensägen. Nicht um gerechte Benzinpreise, dass ich auch meine Benzin-App auf meinem iPhone habe, sonst kann ich gar nicht mehr gerecht tanken. Das ist ja, was sind wir geplagte Menschen? Leute, was sind wir geplagte Menschen? Da muss ich drauf schauen, dass ich gerecht tanken kann. Die paar Liter, die ich reinhau. Nervensägen, darum ist jemand in Christus. Um das geht's doch. So ist er eine neue Kreatur, ihr Lieben. Eine neue Kreatur von dem ultimativen Bombenbastler. Wurde plötzlich jemand, der sagt, ich kann es nicht mehr ansehen, dass Menschen getötet werden. Um das geht's. Von dem ultimativen Steuerhinterzieher, von dem ultimativen Ehebrecher, von dem ultimativen jungen Mann, junge Frau, ständig Rebellion gegen die Eltern, wird plötzlich jemand, der sagt, ich kann das gar nicht mehr ertragen, ich weiß, das passt gar nicht mehr in mein Leben. Von den ultimativen immer zu schnell Autofahrer, jemand sagt, nee, das geht ja gar nicht. Von dem ultimativen Zornigen zu dem, der sagt, nee, ich muss doch Vergebung leben. Von dem ultimativen Friedlosen und Bitteren, was wir gesungen haben auch. Jemand, der sagt, die Menschen brauchen doch auch Worte, die sie aufbauen, die ihnen Wert vermitteln, Ziel vermitteln im Leben. Doch nicht ständig Streit in der Ehe, ständig Streit in der Familie, ständig Streit mit meinen Nachbarn, ständig Streit. Das geschieht doch in einem Herzen von einem Menschen, der mit Jesus lebt, ihr Lieben. Das können wir doch gar nicht mehr ertragen, diesen ständigen, immer wieder. Ihr seid doch eine neue Kreatur, das sucht doch Gott. Dafür seid Nervensägen. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden, das alles aber von all euren cleveren Überlegungen und die Bücher, die ihr alle gelesen habt und die Seminare, auf die ihr gingt und nee, das alles aber von Gott, nicht durch Herr oder Kraft, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr, werden auch Herzen verändert. Das ist der einzige Weg, Herzen zu verändern, durch meinen Geist, der uns durch Christus mit sich selbst versöhnt hat, dass uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat. Weil nämlich Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte, indem er ihnen ihre Sünden und auch meine Sünden nicht zurechnete. Und das Wort der Versöhnung in uns legte, das Wort der Versöhnung. So sind wir nun Botschafter an Christi Stadt. Lasset euch versöhnen, und zwar so, dass Gott selbst durch uns ermahnt, so bitten wir nun an Christi Stadt. Versucht euer Leben zu verändern. Versucht gerechte Politik zu machen. Versucht das Trinkwasser sauber zu halten. Versucht. Versucht doch eure Worte zu halten, ihr Politiker. Um das geht's doch gar nicht. Wir bitten an Christi Stadt, lasst euch versöhnen mit Gott. Darum bitten wir, dass eure Herzen versöhnt sind. Dass ihr getroffen seid von der Gerechtigkeit Gottes und die dann euer Leben bewegt, eure Herzen bewegt und ihr das lebt in diese Welt hinein. Lasst euch versöhnen, denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns, nicht bloß für euch, für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir in ihm Gerechtigkeit Gottes würden. Nicht finden, sondern würden. Die Gemeinde Jesu, jeder einzelne Auserwählte, ist zur Gerechtigkeit gemacht worden. An dem sagt letztendlich der Apostel Paulus, wird die Gerechtigkeit Gottes sichtbar an jedem einzelnen Leben eines Auserwählten. Und das sucht Jesus, wenn er zurückkommt. Diesen Glauben. Diesen Glauben. Und dass diese Menschen dann verändert leben, das ist ja ganz klar, weil daraus und nur daraus resultiert dann eben auch dieser Lebensstil, der gekennzeichnet ist von Gottes Ethik und von Gottes Moralvorstellungen. Das ist daraus, das kommt automatisch durch ein versöhntes Herz. Dass es ein Weg ist, das ist auch klar. Je länger wir in unserem alten Leben gelebt haben, dann merken wir das manchmal, da kämpfen wir vielleicht unser Leben lang. Aber tief drin in uns wissen wir, der Weg ist schon längst beendet. Weil uns der gerufen hat, der der Weg ist. Und dazu waren ja die ersten Christen bekannt. In Apostelgeschichte Kapitel 11 lesen wir eigentlich der Ausdruck über die ersten Christen, sie waren Nachfolger des Weges. Dessen, der der Weg war. Und das soll unser Dienst sein in dieser Welt, ihr Lieben. Versöhnt selbst zu sein. Das haben wir heute Morgen in dankbarer Art und Weise, dürfen wir das feiern. Wir dürfen das feiern. Wir sind versöhnt mit Gott. Und dann lassen wir doch jeden Menschen dran teilhaben an dieser Versöhnung. Ich finde es ein wunderbares Wort in Nehemia Kapitel 8. Da hat das Volk geweint und geheult und die haben Buße getan, das Volk Israel. Und dann haben sie nicht gewusst, was sie tun sollen. Die hätten immer weiter geweint. Und die hätten ständig gesagt, was sind wir sündig und wie schlimm sind wir und wir sind so verdorben. Und dann sagte Nehemia ein wunderbares Wort in Nehemia Kapitel 8. Leute, jetzt hör doch auf zu weinen, weil dies ist der Tag, der dem Herrn, eurem Gott, heilig ist. Darum seid nicht traurig und weint nicht. Wenn ihr Buße getan habt, und das ist ein Zeugnis der Buße, eure Tränen, eure Zerschlagenheit über eure Sündhaftigkeit, das ist doch Buße. Jetzt hör doch auf zu weinen. Also hör doch mal auf, euch ständig um euch selbst wieder zu drehen, um eure Sündhaftigkeit, wie verdorben das ihr seid, wie ihr Gott vergessen habt. Leute, jetzt ist doch was Wunderbares geschehen. Geht hin, esst Fettes, trinkt Süßes, feiert ein Fest der Umkehr. Und sendet Teile davon auch denen, die nichts für sich zubereitet haben. Denn dieser Tag ist dem Herrn heilig. Heute habt ihr, ich nehme mal dieses Wort aus Nehemia, Fettes gegessen, Süßes getrunken. Und nehmt von dem und geht jetzt raus und teilt aus unter diejenigen, die für sich nichts zubereitet haben. Nichts zubereitet haben. Lasst daran teilhaben. Geht doch mal von Haus zu Haus bei euren Nachbarn und sagt, ich wünsche Ihnen einfach einen guten Advent. Und ein guter Advent wird es, weil Jesus kommt ja zurück. Wie man es auch immer ausdrückt, wir machen jetzt kein Seminar über persönliche Evangelisation, aber ihr versteht. Gott hat mich so reich beschenkt, ich will sie auch daran teilhaben lassen. Oh, was mein Nachbar auch immer denkt und das mache ich nicht und wer weiß wie, die sind eh immer so seltsam. Wisst ihr, unsere Annahmen hindern uns oft daran, Gutes zu tun. Weil wir nehmen ständig an, was die anderen annehmen könnten. Und es hindert uns daran. Warum das nicht mal sagen, Jesus, das ist doch, was du suchst, diesen Glauben. Und ich reg mich doch immer auf über meine Nachbarn, der diesen Glauben nicht hat. Und kann es sein, dass ich ihm das Gute, das Fette und das Süße vorenthalte? Seid niemandem etwas schuldig, außer die Liebe, sagt der Apostel Paulus. Außer diese Liebe, ist ja diese, nicht die Romanze, die Liebe. Und ich denke wirklich auch die Liebe Gottes, von der ihr selbst getroffen wurdet, die euch bewegt. Und die seid ihr diesen Menschen schuldig, Heinz Spindler. Die bist du deinen Nachbarn schuldig, den Menschen, mit denen du zu tun hast. Und das ist das veränderte Leben. Wenn Jesus der einzige Weg ist, wenn er wirklich unser einziger Weg ist, ihr Lieben, dann gilt es nicht nur für die ewige Errettung, sondern es umfasst das ganze Leben eines Jesus-Nachfolgers. In dem geistlichen Sinn und im moralischen Sinn. Wenn Jesus der einzige Weg ist. Diesen Glauben sucht Jesus. Diesen Glauben. Entweder heute Morgen unter uns selbst und es braucht unter Umständen nur das Ja, Jesus, danke. Danke für dein Blut. Und er sucht es bei euch in der Schule, in der Nachbarschaft, der HMK, in Unteruldingen, im frommen Bodenseehof, in der Nachbarschaft im Steineggerweg in Fischbach, in dem Haus in Kressbronn, wo auch immer. Bei euch gegenüber, im Haus eurer Nachbarschaft. Das sucht Jesus das. Nehmt das Fette und das Süße und tragt es da rein. Weil das sucht Jesus. Dass Menschen gerecht gesprochen werden durch das Blut Jesu. Und diesen Glauben haben dürfen. Herr Jesus, ich preise dich über deinem Blut nochmal und ich danke dir, Herr, dass du wirklich gnädig bist mit uns, in einer Art und Weise, wie wir Menschen gar nicht gnädig sein können. Das ist das Geheimnis schlechthin, dass du voller Gnade und voller Wahrheit bist. So voller Wahrheit, dass du mein Herz siehst und weißt genau, dass hier vorne jemand steht, der ein Heuchler ist, ein Sünder durch und durch. Ein Mensch, der durch und durch verdorben ist. Und den du annimmst durch deine Gnade, dein Blut gegeben hast, damit ich leben kann, frei sein darf, versöhnt bin mit dem Vater im Himmel, zu Gerechtigkeit geworden bin. Was für ein Wort. Und Herr Jesus, über allem bitte ich dich, für uns alle, wie wir hier sind, lass niemanden nach Hause gehen, der nicht gerecht gesprochen wurde. Und lass uns, die wir gerecht gesprochen wurden durch dein Blut, als Menschen nach Hause gehen, Herr, nicht mit einer falschen Motivation, aber mit dieser Motivation der Liebe. Was steht in unserem Recht, dass wir anderen Menschen diese gute, frohmachende Botschaft, lasst euch versöhnen mit Gott, vorenthalten? Du kommst ja zurück. Auf das leben wir ja letztendlich zu. Und ich bitte dich, Herr Jesus, zeig doch Gnade in unserem Leben, dass wir Menschen sein dürfen, die so viele andere wie möglich einladen dürfen auf den Tag deiner Wiederkunft. Dass es nicht ein schreckliches Erwachen gibt, sondern eine freudige Erwartung auf dich, den lebendigen Gott. Amen.